Hi, schön, dass du hier bist. Die Folge ist schon 4 Wochen früher bei Podimo im kostenlosen Bereich erschienen.
Ja, und wenn du neue Folgen früher und gratis hören möchtest von Friends in Crime, dann hol dir einfach die App und schon kann's losgehen.
Den Link zur App findest du in den Shownotes. Jetzt erstmal viel Spaß mit der Folge. Kuckuck, meine Lieben, willkommen zurück zu einer neuen Folge Friends in Crime. Und schaut euch mal an, ich habe nicht nur den Fraggle der guten Laune Sandra Sprüngen eingesammelt, sondern wir haben auch ein neues Studio.
Ja, mein lieber Crime-Kollege Bastian Bielendorfer hat es gemacht, wie so viele Leute, über die wir bei Friends in Crime sprechen. Er hat im Keller ein Zimmer für uns zurechtgemacht.
Wir sind in meinem Waschkeller, das ist die Wahrheit. Das hier ist der Raum, wo ich sonst meine nassen Unterhosen aufhänge. Da drüben steht die Waschmaschine, das Bügelbrett, meine Wäschespinne. Aber man sieht es nicht. Deshalb, es kriegt so einen leichten Anstrich, als wären wir irgendwie bei der BBC oder so. Ist doch super.
Hey, weil wir ein Neonschild haben. Also wenn ihr jetzt sagt, was reden die zwei? Ihr könnt natürlich auf jeden Fall, wir werden Angeberfotos aus unserem neuen Studio posten, Friends in Crime unterstrich official auf Instagram. Oder ihr könnt ja auch, wenn ihr uns auf Podimo hört, das Ganze im Video sehen. Dann könnt ihr direkt einen Blick hier hineinbekommen in Bastis Waschkeller.
Ihr könnt bei Podimo meinen Waschkeller. Also so nah wart ihr noch nie an meinem realen Leben. Weißt du, hier, man riecht theoretisch noch das Perwoll, mit dem ich meine Unterhosen gewaschen habe. Aber ich finde, so für diese eine Ecke ist es wirklich hübsch geworden. Wir haben dieses Schild zusammenzimmern lassen. Wir haben hier fantastische Sessel. Wir haben, eigentlich finde ich sogar noch schöner als unser altes Studio.
Wir haben alles, was wir brauchen, um mit Folge 4 zu starten, würde ich sagen.
Das ist absolut richtig. Und du hast was Feines für uns vorbereitet.
Ja, ich habe einen Fall mitgebracht. Ich habe da ein bisschen hin und her überlegt. Also ich würde mal sagen, weil das nicht zu uns passt, es würde dich auch überraschen, heute wird es sehr elegant. Wir beide bewegen uns wahrscheinlich das erste Mal in unserem Leben in der Welt der Reichen und Schönen.
Oh, die High Society.
Der Connoisseure und ja, natürlich auch, ist ein Crime-Podcast bei gepflegten Gaunereien. Bassi, es geht um Wein.
Wein, toll.
Es geht um Wein. Und da will ich dich direkt am Anfang so ein bisschen abholen, weil wir sind ja so getränketechnisch eher so der Oettinger-Biertyp, würde ich sagen.
Ich bin also so eine schöne Calimocho. Kennst du das noch aus Gelsenkirchen? Calimocho? Cola und Rotwein? Das ist was Feines. Das ist was Feines.
Wir sind so Leute, die sich in der Happy Hour tendenziell eher einen Mai Tai oder einen Zombie bestellen, weil der billig ist, aber hart knallt. Also
Ich bin in dieser Weinwelt nicht drin. Ich trinke mal ein Glas Rotwein, ich trinke mal ein Glas Weißwein, aber ich kann ja ehrlich gesagt kaum Unterschiede benennen und ich finde auch das Gehampel darum sehr albern.
Ja, aber genau deshalb finde ich das gut, dass wir diesen Fall mal besprechen, weil natürlich wurde der auch schon viel von Leuten, die wirklich Ahnung von Wein haben, besprochen.
Jetzt besprechen es mal welche, die gar keine Ahnung
haben.
Genau,
und das ist ja immer eine super Idee.
Fantastisch.
Das ist das Konzept von vielen Fernsehshows. Leute, die keine Ahnung von nix haben, sprechen drüber. Und damit wir aber in der Welt des Weines so ein bisschen ankommen, ich weiß nicht, ob du schon mal bei so einer Weinprobe warst. Hast du das schon mal gemacht?
Ich war schon mal bei einer Weinverkostung, aber fürs Fernsehen. Also richtig so mit Ausspucken und so ein Quatsch. Und das war auch super fancy und super übertrieben und ziemlich unangenehm. Und der Typ, der uns dann, dieser Sommelier, erzählte uns dann auch, ja, der Wein hat einen Abgang von dem Geschmack von nassen Steinen. Und ich so, was ist der Abgang von, was ist das? Also wann hast du jemals Steine gelutscht? Woher willst du das denn wissen? Ja, also so Himbeere oder so, kann ich ja noch akzeptieren. Aber nasse Steine fand ich schon ein bisschen weit draußen.
Schmeckt nach Mäusesperma.
Ja, plus, dass du denkst so, ich will gar nicht, dass irgendwas, was ich trinke, nach nassen Steinen schmeckt. Also selbst wenn es das tut, warum soll ich das trinken? Ist ja schrecklich. Ich glaube schon, dass man grundsätzlich den Unterschied zwischen einem sehr teuren und sehr billigen Wein vielleicht irgendwie rausschmecken kann, aber meinst du nicht?
Deswegen habe ich einen, also sehr teurer Wein, wir sind nicht in dem Bereich des Weines, um den es heute geht, der gefälscht wurde, aber ich habe mal eine Buddel für 50 Euro gekauft.
50 Euro?
Das ist ja wohl, also ist für mich extrem teuer.
Aber können wir den Rest zurückgeben, oder? Was, 50 Euro? 50 Euro?
Was 50 Euro, davon spucken wir auf jeden Fall nichts aus.
Das sind zwei Kästen Bier, bist du wahnsinnig, was ist da für ein Gegenwert?
Also ich wollte nur mal, ob wir ganz zum Schluss eben bei der Weinprobe erkennen, wollte ich gucken, was eben der hochwertige Wein ist. Und dieses wundervolle Ding, Gisna, genau, Mäusesperma. Dieser Wein ist halt eben 50 Euro und ich habe aber auch das gute alte Tetrapack einfach mal geholt aus dem Supermarkt für 3 Euro.
3 Euro hast du aber ein besseres genommen, ne?
Und da machen wir ganz am Ende eine kleine Blindverkostung, würde ich sagen.
Ich bin mal nackt durch den Stadtpark gelaufen, weil ich gewettet habe, dass ich eine Flasche Lambrusco austrinken kann. So eine 3-Liter-Pulle in Form von so einer griechischen Säule. Kennst du die noch? Die früher in der Pommesbude und so standen. Da gab es doch im Fenster öfter so griechische Säulen aus.
Ja.
Und dann habe ich halt besoffen.
Nein, wie, was für eine Idee auch schon.
Ja,
toll.
Ich war 16 und ja, okay. Christopher aus meiner Klasse sagte halt, er gibt mir 100 Euro, glaube ich, wenn ich das mache.
Und
dann habe ich das halt angesetzt und ich erinnere mich an nichts mehr. Es gab aber lange Zeit die Seite bielendorfer.nacktimpark.de.
Oh, die gibt's nicht mehr?
Die gibt's leider nicht mehr, schade. Aber ich bin wirklich nackt durch den, also ich bin wohl völlig alkoholisiert durch den Stadtpark gelaufen und habe dann danach bei meinen Eltern nackt in den Gartenteich gekotzt.
Gott, wie würdelos. Stell dir erst mal vor, du bist dein Vater, der einfach so denkt, oh, was ist in deinem Garten los? Ein Einbrecher. Und dann ist es dein nackter Sohn, der wie so ein Gollum die Kois bekotzt.
Das sind halt die Highlights, die man mit 16 so mitnimmt. Hattest du nie einen Absturz mit 16?
Nee.
Echt nicht?
Drink responsibly ist doch auch heute unser Motto. Nee, hatte ich aber tatsächlich nicht. Nee, ich habe wirklich auch wenig Alkohol und so getrunken.
Ich auch. Dann ab dann. Also
dann fast. Ab dann. Das war die eine Lehre. Aber um uns so ein bisschen in die Weinwelt zu entführen, du hast jetzt gerade schon gesagt, Weinproben und so, habe ich tatsächlich mal diese klassischen Weinbeschreibungen, weil die sind immer mega skurril, mal mitgebracht. Man beginnt ja oft mit der optischen Analyse. Ich meine, wenn du magst, kannst du ihn auch jetzt öffnen währenddessen. Warte. Basti hat die Flasche jetzt nach einigen Komplikationen aufbekommen, gießt jetzt ein. den teuren Tropfen.
Für die ASMR-Leute zu Hause, weißt du?
Mmh.
Klingt wie ein 70er-Jähriger beim Pinkeln. So.
Jetzt hatten wir ja schon die optische Analyse. Jetzt riechen wir ja an dem Wein. Jetzt würde ich das Bouquet mal zitieren. Ein unvergleichlich komplexes Bouquet entfaltet sich in Schichten. Zunächst eine feine florale Note von Veilchen und getrockneten Rosen, gefolgt von reifen roten Früchten. Dann treten erdige Nuancen zutage. Feuchter Waldboden. Trüffel, Tabak und dazu ein Hauch von orientalischen Gewürzen und manchmal sogar etwas Wildleder.
Ja, leck mich an den Füßen, natürlich ein bisschen Wildleder. Da habe ich aber wirklich, das riecht wie so Doc Martens ein bisschen.
Um meine Weinkennerperspektive reinzubringen, es riecht aber gut. Und ich muss sagen, ich habe Schnupfen und ich rieche trotzdem was.
Ich habe früher immer gesagt, dass der Wein besser ist, wenn er komplett schwarz ist, weißt du, so undurchsichtig, das gibt's ja auch. Und der ist ja jetzt hier so eher so rubinfarben, also man kann seine Hände noch durchsehen. Also, er riecht halt nach Wein, ne? Er riecht ein bisschen Erdbeer oder so, ein bisschen Beeren würde ich jetzt rausriechen vielleicht. Aber den Waldboden habe ich jetzt noch nicht rausgeschnuppert.
Und jetzt käme man bei der offiziellen Weinprobe zum Geschmack. Und auch da würde ich jetzt einfach mal eine Beschreibung, eine mögliche, die kommt jetzt nicht von mir zu diesem Wein, aber vorlesen. Am Gaumen zeigt sich der Wein mit atemberaubender Finesse. Auch hoffentlich was, was schon mal jemand über dich gesagt hat.
Absolut.
Seidig, schwerelos und doch intensiv. Die Tannine sind ultrafein, fast staubartig, die Säure perfekt integriert. Was ihn einzigartig macht, ist nicht Kraft, sondern transparent, Länge und innere Energie. Der Abgang hallt minutenlang nach, subtil, aber unvergesslich.
Klingt wie ein Festival-Schiss, der Abgang hallt minutenlang nach.
Oh Mann!
Ja, 2 Tage lang war Zeltplatz D7 nicht mehr betretbar. Der Abgang hat wirklich lange nachgehallt.
Ich wollte uns in die Welt des Weines mitnehmen, weil heute geht es hier um einen Mann, der die Weinwelt wirklich auf den Kopf gestellt hat. Der hat reihenweise Millionäre reingelegt und seine Geschichte ist wirklich so unglaublich, dass sie, wie ich finde, fast schon wieder genial ist. Und sein Name ist Rudi Körnjavan, der vielleicht größte Weinfälscher aller Zeiten und vor allen Dingen einer... Ja, Weinfälscher aller Zeiten und einer der dreistesten Betrüger des 21. Jahrhunderts. Das wird heute eine Geschichte voller Luxus, Lügen, jeder Menge sehr teuren Traubensaft oder was auch immer da in seinen Flaschen war. Es ist so eine Mischung aus Catch Me If You Can und Der Pate. Und bevor wir jetzt in die Details des Falls und so eintauchen, vielleicht für euch alle der Hinweis, also unsere Hauptquellen sind irgendwie Artikel, Dokumentationen, aber das ist ja immer so bei so Fällen, manche Fragen können nicht final beantwortet werden und die Wahrheit ist oft vielschichtiger, als man denkt. Und Rudis eigene Motivation bleibt eigentlich bis heute ein kleines Rätsel, weil er sich nie dazu geäußert hat. Ich habe schon gesagt, wir beide sind nicht so auf dem Thema. Wenn ihr sagt, ey, ich liebe Wein, das ist auch voll cool, freut mich für euch. Wir sind, wie gesagt, Outsider und betrachten das heute mal von einer anderen Perspektive. Wer sagt, ich finde Wein toll, ich möchte auch ganz viel über Weine lernen. Der Fall wurde auch mal bei unseren Kollegen zum Beispiel besprochen von Food Crimes. Da war dann hier Weinexperte von Ask Toni heißt der, Toni Askitis war dabei.
Toni Askitis.
Mhm. Toni Askitis. Der hat so den Claim, Wein ist unkompliziert und der erklärt wirklich sehr, sehr viele tolle Sachen über Wein. Das
klingt
aber
ein bisschen wie was man beim MRT gesagt bekommt. Wir haben da Toni Askitis bei Ihnen gefunden, das ist irgendwo im Kniegelenk.
Nein,
wann kann ich die Plörre denn jetzt trinken? Ich habe noch nie in meinem Leben so lange ein Weinglas in der Hand gehabt, ohne es zu probieren.
Dann würde ich sagen, trinken wir jetzt.
Dann stoßen wir an auf unseren großen Weinbetrüger.
Muss man das nicht machen?
Wenn man ein richtiger Prolet ist, ja.
Man zieht doch so Luft damit rein dann. Mach mal, wirst du einen Unterschied schmecken.
Mein Kompressor zieht Luft mit rein.
Und? Also ich finde, es schmeckt gut. Das ist meine finale Abhandlung. Mehr kommt davon mir jetzt auch nicht.
Also, weiß ich nicht. Also, ich trinke lieber Weißwein.
Zum Schluss kommt ja, ob du den vom 3-Euro-Wein unterscheiden kannst. Blind.
Ja, der kostet 50 im Laden. Mhm. Das heißt, im Restaurant 150, 200, easy.
Mhm. Ja, könnte
sein. Mindestens, ne? Wäre ich aber nicht so weggeblasen, wenn das mehr als mein Steak gekostet hätte, glaube ich. Also, es schmeckt halt wie Wein, aber ich kann dir jetzt nicht sagen. Also, ich hatte jetzt wirklich nach einer Geschmacksexplosion gehofft, aber es schmeckt einfach wie sehr trockener Rotwein.
Aber jetzt sind wir in Weinstimmung, oder?
Ich bin total in Weinstimmung.
Dann können wir jetzt beginnen mit einer Geschichte, die ich immer sehr gerne vorab schon bezeichnet habe als der Tetrapack Robin Hood. Warum, erklärt sich gleich. Ich habe ja schon gesagt, unsere Hauptfigur ist Rudy Kurniawan. Der wird 1976 in Jakarta in Indonesien geboren. Eigentlich unter einem anderen Namen. Eigentlich heißt der Jen Wong Chuang. Ist aus einer chinesisch-indonesischen Familie. Und den Namen Kurniawan, der ist in Indonesien geläufig. Den hat er irgendwann angenommen, wahrscheinlich, weil der einfach leichter auszusprechen ist, umgänglicher, hat er sich dann für entschieden. Und Rudi kommt Mitte der 90er mit einem Studentenvisum in die USA und er studiert Buchhaltung, also hat gar nichts mit Wein zu tun, an der California State University. Ich zeige dir einfach mal direkt zum Einstieg ein Foto von Rudi. Hier siehst du ihn als jungen Mann.
Ah, du siehst aus wie unser ehemaliger Gesundheitsminister, wie hieß er nochmal? Fipsi von der FDP damals, vor 10 Jahren. Fipsi Rössler.
Kennst du nicht Philipp mehr? Rösler, doch.
Philipp Rössler, sieht aus wie Philipp Rössler. Wo ist der eigentlich geblieben? Sieht halt aus wie ein asiatischer 30-Jähriger in einer Anzugkombination mit einer Hornbrille.
Genau, er hat einen leichten Oberlippenbart, trägt so eine schwarze Hornbrille, aber keine viereckige, sondern so eine länglich viereckige, wie heißt das?
Weiß ich nicht, das Modell Mäusesarg. Also so richtig, er sieht unspektakulär aus. Ne?
Genau, erster Eindruck wäre, okay, ja. Hier siehst du Rudi nochmal bei der Weinprobe, wie er verkostet, mit einem Weißweinglas. Mm. Er riecht, glaube ich, gerade das Bouquet, wie wir schon gelernt haben.
Aber das ist Weißwein dann in dem Fall. Ne?
Ja, toll. Aber ist er dir sympathisch? Hast du so ein erstes Gefühl? Also wie würdest du ihn einschätzen?
Übermäßig sympathisch finde ich ihn jetzt nicht. Also ich finde, er sieht irgendwie wie ein überernster Dödel aus in einem Anzug.
Wir gucken mal, was er so ist. Es ist so, dass Rudis Visum irgendwann nach seinem Studium abläuft. Sein Asylantrag wird auch abgelehnt und daraufhin bleibt er dann illegal im Land. Und jetzt kommt sein, ich nenne es mal Erweckungsmoment oder keine Ahnung, bei Marvel wird es die Origin Story heißen. Wie ist Rudi entstanden? Um 2000, da ist er 24, trinkt er angeblich, so erzählt er es zumindest, bei einem Familienessen das erste Mal eine Flasche teuren kalifornischen Weins. Opus One heißt er, was ziemlich dramatisch klingt.
Opus One.
Genau, er hat wohl einfach, weil er keine Ahnung hatte, einfach die teuerste Flasche auf der Karte bestellt im Restaurant und sie getrunken, peng, dann war er verliebt in Wein. Hatte ich jetzt auch noch nicht, aber Rudi ist in love und er entwickelt oder behauptet zumindest danach einen unglaublichen Gaumen und ein fotografisches und olfaktorisches Geschmacksgedächtnis für Wein zu entwickeln und zu besitzen. Also fotografisch heißt ja, er kann das quasi an der Farbe sehen, jetzt bei Wetten das, und olfaktorisch ist, er kann das auch noch riechen.
Aber was riecht er? Er kann sich dann erinnern, welcher Wein das war, wenn er das riecht.
Ja, also er sagt zumindest.
Ist ein Weingenie.
Ja, er sagt zumindest, er kann angeblich fast jeden Wein blind erkennen. Also was Jahrgang betrifft, was die Lage, also wo die Trauben angebaut sind, betrifft alles. Die Leute nennen Rudi auf jeden Fall ehrfürchtig den Mozart am Weinglas. Auch geil. Oder Dr. Conti, weil er so ein Fan von Romanée Conti ist, einer der teuersten Weine der Welt.
Dr. Conti.
Klingt geil, wie so ein Bond-Bösewicht, ne?
Ja, oder wie so ein böser Urologe, Dr. Inkontinenz. Du hast so einen Gegenspieler, Dr. Conti. Das klingt sehr gut, ja. Conti Romanée hat mir noch nie was gesagt. Was ist,
mir
wie
auch
heißt
gar
der
nichts.
Jetzt hier? Falls ihr euch zu Hause mal Ghislain Cohut, Domaine Grand Vin de Beaujon, Vosne Romanée.
Das ist
Appellation contrôlée 2022.
Das ist so scheiße, Basti. Also, ich hätte nie gedacht, dass jemand die französische Sprache so versauen kann. Aber dir ist es gelungen.
Da musst du mal mein Spanisch hören.
Also, für dich wäre das nichts.
Nee.
Aber Rudi hat auch noch sowas in der Hinterhand. Und zwar sagt er immer von sich selber, er ist Erbe eines riesigen chinesisch-indonesischen Familienvermögens.
Klassiker bei allen Betrügern.
Genau, in seiner Hochstaplerrede ist es so, dass seine Familie die Vertriebsrechte für Heineken und Guinness in ganz China besitzt. Und deshalb bekommt er von der Familie ein monatliches, wie er es nennt, Weingeld, also Geld, was er in Wein investieren kann, von bis zu 1 Million US-Dollar.
Aber er hat ja schon sehr früh mit dem Lügen angefangen. Also er hat Buchhaltung studiert, dann ist er da geblieben, obwohl seine Dings ausgelaufen ist. Und dann hat er sich eine teure Flasche Wein gekauft und hat gesagt, jetzt bescheiß ich Leute.
So ungefähr. Er hat sich im Prozess ja nie final dazu geäußert, deswegen sage ich, seine Motivation ist uns nie final klar. Aber ja, da begannen auf jeden Fall die Lügen. Also es war wohl schon so, dass seine Familie nicht arm war, aber die war halt auch nicht ansatzweise auf diesem superreichen Niveau. Und ich darf jetzt schon mal verraten, dass auch die Vertriebsrechte für Heineken oder Guinness nicht bei denen lagen.
Ärgerlich.
Genau. Was es aber gab, und das wird später vielleicht noch wichtig, zwei seiner Onkel waren in den 90ern in einen der größten Bankbetrugsfälle Indonesiens verwickelt und haben da einen Schaden von fast 800 Millionen Dollar erzeugt.
Wow, nicht schlecht.
Und das Geld, was damals weg war, war auch wirklich größtenteils weg. Das konnte nicht wiedergefunden werden. Und das führte natürlich später zu wilden Spekulationen, ob Rudis Startkapital und sein Weingeld von der Familie eben nicht von Guinness und Heineken Vertriebsrechten kam, sondern einfach, weil seine Onkel einfach Banken beschissen haben.
800 Millionen ist schon richtig, richtig viel. Ne? Mhm. Da kommt man schon mal ein Jahr mit aus, auf jeden Fall.
Ich denke schon. Naja, obwohl, wenn du nur so teure Weine trinkst, ist auch wieder schnell weg. So. Also, ja. Es beginnt dann das Rudi-Teil, und jetzt kommen wir auch schon auf einen anderen Dampfer, eines exklusiven Verkostungszirkel wird. Und zwar dem berüchtigten Angry Man's Club.
Der Angry Man's Club?
Das ist 2003. Der Angry Man's Club besteht aus superreichen Typen, irgendwie Hedgefondsmanager, Anwälte, Filmproduzenten. Und warum glaubst du, nennt sich ein Club aus Männern, der Wein verkostet oder der sich hauptsächlich mit Wein beschäftigt, warum nennt er sich Angry Man's Club? Was würdest du
weil sie ihre Wut wegsaufen wollen? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Angry Man's Club.
Ich finde, das ist schon der erste unfassbar unsympathische Teil dieses Ganzen. Die haben sich so genannt, weil sie sich immer darüber aufgeregt haben, dass auf Partys immer so billiger Wein ausgeschenkt wird.
Ja, wer kennt das nicht?
Also die haben halt gesagt, man selber bringt immer teuren, guten Wein mit auf die Partys und die anderen bringen dann aber billigen Fusel mit und das macht sie wütend. Aber ich finde es auf jeden Fall schon mal hart unsympathisch. Weißt du, die haben dann gesagt, nee, jetzt gründen wir einen eigenen Club. Und da sind dann nur wir und wir bringen uns dann alle gegenseitig
reiche
immer
diese Leute, unfassbar. Die sich reichen Wein mitbringen.
Genau, wir bringen uns dann immer die teuren Weine mit, trinken irgendwie am Abend 100.000 Dollar leer und müssen uns dann aber nicht mehr aufregen. Und Rudi war da halt mit dabei in diesem Club und er war halt so der Star, ne? Der hatte halt das größte Wissen, damit hat er geglänzt. Er hat auch die teuersten Weine spendiert und das kam natürlich total gut an. Die haben ihn einfach, ja, man muss sagen, bewundert, hofiert. Der war da erstmal 27, ist ja immer noch sehr, sehr jung. Und deswegen war er so der junge, exotische Wunderknabe mit diesem besonderen Weingeschmack bei den Angry Men. Ich weiß auch nicht.
Also das ist so, es gibt diesen alten Satz, ich möchte in keinem Clubmitglied sein, der bereit wäre, mich aufzunehmen. Und das ist in dem Fall, glaube ich, auch. Also das ist so der letzte, das ist ja die Ponybar auf Sylt als Mensch.
Ich kann auch gar nichts mit anfangen, aber Rudi fühlt sich halt voll wohl. Jetzt ist er mittendrin in diesem ganzen Luxussumpf, umgeben von seinen ganzen wahnsinnig reichen Freunden oder wie wir sagen, reichen Säcken, die halt einfach nicht wissen, wohin mit ihrer Kohle. Naja, und dann kauft man halt Wein. Wer kennt's nicht? Und ich zeig dir nochmal ein Foto von Rudi. Hier feiert er gerade, weil er ein eine offizielle Weinverkostung hatte. Er freut sich, steht jubelnd vor einem Klapptisch mit vielen Weinen.
Also, er hatte eine offizielle Weinverkostung. Wahnsinn. Ja, schön, schönes Bild.
Ja, und er hat die gewonnen. Er hat so ein kariertes Hemd an. Ich finde, er trägt eine braune Korthose und ein braun-grau kariertes Hemd, schwarze Sonnenbrille. Man sieht, dass er eine Uhr um hat, was er per se schon mal auf Wohlstand symbolisieren kann, aber nicht muss.
Aber er sieht nicht so richy aus,
genau,
wie ich jetzt gedacht.
Genau, er sieht nicht unsympathisch jetzt und irgendwie.
Er könnte auch in dem Kiosk in Los Angeles arbeiten. Also er sieht jetzt nicht, ich hatte mir jetzt ehrlich gesagt bei High Society ein bisschen was mehr erhofft als das.
Genau, aber deswegen wollte ich dir das mal zeigen, weil ich finde, er sieht, ist natürlich jetzt auch blöd zu sagen, normal aus, aber du weißt, wie ich das meine. Ich finde, er sieht jetzt nicht aus, als würde er zumindest raushängen lassen, dass er mega viel Kohle hat oder so. Und ich zeige dir nachher Fotos von anderen Leuten aus der Weinwelt. Das ist nicht bei allen so. Ja, Rudi beginnt jetzt mit den großen Fälschereien. Seine erste große Idee und Masche ist Marktmanipulation. Er konzentriert sich auf bestimmte sehr hochwertige, aber vielleicht noch nicht so extrem überteuerte Weine. Insbesondere sind es in seinem Fall, für Leute, die jetzt mit Weinsorten was anfangen können, alte und seltene Burgunder. Und er kauft eben große Mengen davon auf, ne, ganze Jahrgänge, alles, was er kriegen kann. Und indem er so viel aufkauft, verknappt er natürlich künstlich das Angebot der Weine auf dem Markt. Also klar, weil die gibt es da nicht mehr zu kaufen, weil die hat ja alle er. Und okay, gleichzeitig fängt er dann in diesem exklusiven Angry Man Circle an, genau diese Weine anzubieten als Nonplusultra und sagt halt, guck mal, die gibt's nirgendwo mehr, die habe nur noch ich.
Aber es sind ja schon mal keine so schlechten Weine, die er da anbietet. Oder ist das Rotz?
Nee, das sind gute Weine, aber
ja,
dadurch.
Aber als exzellente Weine.
Genau, dadurch, dass die ja so selten sind, bekommen die ja mehr Wert. Ne? Plötzlich wollen alle genau diese Weine, die er ja gerade massenhaft gekauft hat, weil es die nicht mehr
aber
gibt.
Aber da hat er erstmal ein ganz schönes Investment gehabt, oder? Also, wenn, ich denke, du kaufst ja nicht zwei Kästen, damit du das. Weißt du, also, du kaufst ja nicht zwei Kästen Wein und dann ist der Wein nicht mehr auf dem Markt. Da musst du ja wahrscheinlich schon, keine Ahnung, 5000 Flaschen von kaufen oder so.
Die Rede ist von Hunderten von, ja. Also er hat schon einiges investieren müssen, aber er hatte ja auch wahrscheinlich das Geld von seinen,
netten Onkels.
Genau, er hatte das Geld von seinen netten bösen Onkels, genau. Und damit hat er das natürlich alles hingekriegt. Hat also schlussendlich zufolge Nachfrage explodiert. Und wer hat die Dinger noch im Keller alle und kann die nach und nach vorsichtig verkaufen? Unseren Rudi. Ich habe gelesen in so in Weinkreisen, wo ich mich aufgehalten habe für die Recherche.
Oder so. Einfach so rumhängst in Weinkreisen.
Nicht die Qualität bestimmt den Preis beim Wein, sondern die Nachfrage.
Echt?
Nicht nur zumindest. Also es gibt qualitativ sehr hochwertige Weine, wenn die aber sehr, sehr viel hergestellt werden, kannst du dir vorstellen, ist das nicht so viel wert, wie wenn du was hast, wo es nur drei Flaschen von gibt auf der ganzen Welt. Natürlich. Und dadurch, dass er ja im Grunde niemandem mehr Zugang zu den Weinen verschafft, weil er die alle aufkauft, wird es ja schon mal schwieriger, ne?
Er hat sich ein Monopol verschafft.
Genau, und so baut er natürlich seinen Ruf weiter aus. Ne? Willst du besondere Weine haben? Dr. Conti hat die alle bei sich im Keller.
Herr Dr. Conti hat da so im Keller, stabiler Bursche.
Naja, und ne, deswegen wird er natürlich dann von allen irgendwann als eine Person gesehen, die die besten und seltensten Weine der Welt besitzt und weiterverkauft. Und dann fängt er natürlich an, das immer größer aufzuziehen. Dann tut er sich mit jemandem zusammen, der ein New Yorker Weinauktionshaus hat. Allein, dass es ein Weinauktionshaus gibt, ist so außerhalb meines Universums einfach. Aber
also, der Weinkosmos ist, glaube ich, wirklich eine strange Nummer. So. Also, ich habe schon so viele Leute über Wein abgehen sehen und was sie dazu machen und ja, wie viel man da irgendwie wissen kann. Und ich habe ja Respekt vor Wissen. Ich habe Respekt davor, wenn Leute sich das aneignen. Aber das ist so ein bisschen wie bei moderner Kunst. Man weiß halt nicht immer, wie viel ist die Wahrheit und wie viel ist das, was hinzu erfunden wird, um das ganze Ding fancy zu machen. Mhm. Weißt du, du kannst auch drei Autoreifen, ich war mal hier im Museum in der Kölner Innenstadt, im modernen Museum, und da standen halt drei Autoreifen aufeinander. Und das hieß dann irgendwie Sehnsucht der Ferne und ist eine Million wert. Und denkst du, ja, aber halt einfach einer drei Autoreifen aufeinander gesetzt. So. Und bei einem Wein ist dieser Wein, den wir jetzt gerade trinken, wirklich so viel hochwertiger produziert worden als der Billigwein, den man sich im Supermarkt kauft.
Zumindest natürlich schon, er wurde auch länger gelagert, wahrscheinlich schon, also bei Wein gibt's ja noch, also Wein gibt's glaube ich schon noch nachweisbarere Qualität als bei Kunst, ist ja eh sehr schwer
Kunst
zu bewerten. Man könnte ja auch sagen, warum, du machst doch auch gar keine Kunst.
Nö, mach ich auch nicht.
Ja, ja, aber du weißt, wie ich das meine, das ist, finde ich, irgendwie
ich weiß,
schwierig,
was du meinst,
aber.
Ja. Aber ja, aber es ist trotzdem, glaube ich, schwer, es gibt nicht so ein ist jetzt nicht wie bei einem Oldtimer, dass du den genau einschätzen kannst, dass der ist so gut erhalten, deswegen hat er diesen Preis.
Ja,
du kannst einen Wein jetzt nicht biologisch oder chemisch analysieren und sagen, deswegen ist der so teuer, weil der hat diese Inhaltsstoffe. Weil die Inhaltsstoffe, klar, Tannine etc. unterscheiden sich, aber am Ende kannst du halt auch den Geschmack von einem beschissenen Wein hochjazzen, wenn du es halt einfach nur fancy genug verpackst. Ne?
Naja, und im Grunde macht Rudi das ja zumindest im späteren Verlauf dann auch noch sehr erfolgreich. Also er verkauft ja irgendwann auch, dazu kommen wir noch, sehr billigen Wein als sehr teuren Wein. Und es merkt keiner. Alle sind happy, dass sie was von ihm trinken können. Auf jeden Fall, wie gesagt, tut er sich mit diesem Leiter des Weinauktionshauses zusammen, was mir da noch super gut gefallen hat. Der heißt John. Und John war vorher hauptberuflich und wollte das eigentlich auch weitermachen, Hip-Hop-Produzent. Also auch irgendwie unkonventionell. Und die beiden, weißt du, der in Anführungsstrichen relativ mittellose Einwanderer und eine Hip-Hop-Produzent, indonesisches Weinwunderkind. Ja, ich finde, es klingt wie ein guter Film eigentlich schon.
Ja, was mich bei sowas immer wundert, das ist insgesamt bei Betrügern oft so, dass dann kein anderer Experte einschreitet und sagt, warte mal, das ist doch Quatsch oder der verarscht uns doch oder so. Aber wahrscheinlich ist das bei Betrug immer das Gleiche. Sieht man ja bei vielen Betrügern. Wir hatten ja letztes Mal auch unseren großen Eheschwindler in unserer Bonusfolge und so. Mhm. Du musst den Beschiss einfach nur mit größtmöglicher Glaubhaftigkeit rüberbringen. Das reicht schon. Also wenn du bei massiver Ahnungslosigkeit mit massivem Wissen oder vorgetäuschtem Wissen punktest, glauben die Leute, du hast recht. Und das funktioniert.
Ich mache mal ein sehr einfaches Beispiel, wo ich früher sehr oft sehr erfolgreich beschissen habe. Im Club einfach an der Schlange vorbeigehen und einfach so überzeugt sagen, ich war schon drin oder ich stehe auf der Gästeliste. Irgendwann funktioniert sogar, wissen sie nicht, wer ich bin und die lassen dich rein. aber das ist doch der Anfang von so kleinen Betrügerei. Wenn du einfach das so überzeugend verkaufst und du das so, dann hinterfragt das erstmal keiner.
Du darfst halt auf gar keinen Fall irgendeine Art von Zweifel wecken. Ne? Du musst wirklich 100% determined sein. Du musst 100% entschlossen sein, dass das, was du gerade sagst, wahr ist.
Und ich glaube, es gibt Leute, die können das, weil die wahrscheinlich schon immer ein bisschen versucht haben, das zu faken, als wenn. Also ich hatte eine Freundin, die ist so in jeden Club reingekommen. Die ist immer.
Die ist einfach an der Schlange vorbei und gesagt, ich war gerade drin, oder
was? Ja, egal was die behauptet hat, die war immer als Erste drin. Wir anderen kamen dann eine Stunde später nach.
Ich bin kein guter Betrüger, ich kann sowas nicht gut. Ich kann nicht gut lügen.
Ja, aber das ist doch was gute Betrüger sagen müssen.
Das stimmt. Aber ich wäre wirklich, mein Gesicht verrät mich sowieso immer.
Ja, du bist scheiße in sowas.
Ich bin scheiße in
sowas. Du kannst ja nicht mal sagen, wenn man was anhat, was dir nicht gefällt. So, ich weiß, wir haben ja auch schon eine TV-Sendung zusammen gemacht. Und Basti kommt so raus und aus seiner Garderobe und sieht mich und ist nur so, die Haare sind aber schön. Und man merkt schon in der Betonung, ich so, was ist mit dem Outfit?
Ich weiß nicht, warum trägst du auch einen Ganzkörper-Jeans-Anzug, als wärst du eine amerikanische Mechanikerin aus den 50ern? Was ist der Grund dafür?
Genau deshalb. Ich wollte aussehen wie eine Mechanikerin. Es war mein
Du sahst aus, als wenn du gleich mein Fahrrad aufpumpen wolltest. Aber ich hab halt gesagt, es sieht gut aus.
Ja. Nee, hast du eben nicht, weil du es wirklich nicht kannst. Deswegen, für dich wäre es wirklich scheiße. Aber manche haben es halt einfach,
drauf. Rudi hat es drauf.
Und Rudi hat es tatsächlich drauf. Ich meine, du musst ja auch dir vorstellen, er kommt ja nicht aus der High Society. Er kann sich aber so verkaufen, als wäre er Teil des Ganzen. Und das Gleiche gilt ja auch für seinen Kumpel, der jetzt für ihn die Weinauktionen macht, bei dem Weinauktionshaus. Der wird ja auch, ich sag mal.
Aber der weiß Bescheid?
Wissen wir nicht genau.
Okay.
Natürlich haben sie im Prozess gesagt, nein, sonst wird er ja mitverurteilt. Das ist natürlich auch nicht so gut. Aber was definitiv so ist, 2006, da ist Rudi jetzt 30, veranstalten sie zwei legendäre Auktionen, eben Weinauktionen, und da kommen über 34 Millionen Dollar rein.
What? Mhm. 34 Millionen? Mhm. Sprücki, wir sollten mal ernsthaft drüber nachdenken. Ich habe gesagt, es geht hier ein paar hunderttausend Dollar oder so, und das hätte ich schon gesehen. 34 Millionen?
Die Ziel?
Bei der ersten Weinauktion?
Ja.
Was?
Ich finde es irgendwie, also die ziehen diesen unfassbar reichen Leuten, die ja offensichtlich so viel Geld übrig haben, alles aus der Tasche
wenn der Wein 34 Millionen gekostet hat, dann trinke ich den, piss den aus und trinke es nochmal, wirklich. Also das ist ja ein Preis von fern gut und böse.
Aber das ist ja nicht eine Weinflasche gewesen, sondern das sind ganz, ganz viele
Kistenweise
gewesen.
Kistenweise halt, aber trotzdem, dann wird ja trotzdem eine Kiste ein paar tausend Dollar easy gekostet haben, mindestens. Mhm. Ja, mehr als ein paar tausend Dollar, wenn du auf 34 Millionen kommst.
Ja.
Boah.
Aber Ich würde jetzt gerne, dass wir uns an der Stelle mal folgende Frage stellen. Ich habe die für mich natürlich schon ganz klar beantwortet, aber wie findest du Rudi?
Es gibt so einen bei der Höhle der Löwen, der hat alte Leute um ihre Altersvorsorge gebracht und ist jetzt Milliardär. Ich sag nicht wer, kann ja jeder von denen sein. Mhm. Und dementsprechend, das finde ich unsympathischer, sagen wir mal so. Aber ja, reiche Leute um Kohle, das finde ich immer, das ist so Bernie Madoff-mäßig, weißt du, wenn reiche Leute an dir abkacken, ist das meistens nicht ganz so schlimm, finde ich. Aber natürlich ist es trotzdem moralisch falsch und natürlich muss es trotzdem bestraft werden.
Genau, und genau diese Gedanken hatte ich alle auch. Ein bisschen war ich so, you go, Rudi. Also ich bin irgendwie, hab gemerkt, als ich die Geschichte gelesen und geschrieben habe, ich bin auf seiner Seite.
Wenn Leute bereit sind, so viel Geld für ein so banales Lifestyle-Produkt oder ein Ernährungsprodukt aufzugeben, dann geht es ihnen ja offensichtlich so gut, dass sie sich daran nicht ruinieren. Egal, ob der Wein gut ist oder nicht. Also da ist ja jetzt kein Kinderkrankenhaus weniger gebaut worden, weil Rudi diese Leute abgezogen hat.
Ja, aber was ja spannend ist, liebe Fickies, ihr könnt ja mal überlegen, so, wie fühlt ihr euch jetzt? Was denkt ihr über Rudi? Wie sehr tun euch die Opfer, und es sind ja tatsächlich Opfer, besonders finanziell ist der Schaden ja hoch. Vielleicht haben die aber auch total sich gefreut, dass sie diesen Wein haben und stellen fest, ich habe einfach Pisse in der Flasche, auf gut Deutsch. Das ist, kann ja auch trotzdem denen wehtun, auch wenn das natürlich die nicht in eine existenzielle Krise oder in finanzielle Probleme irgendwie die bringt. Aber ich habe mir halt überlegt, ich habe eigentlich bis zum Schluss irgendeine gewisse Form für Rudi an Sympathie. Und ich habe mal geguckt, also den Robin Hood-Effekt, ich habe ihn ja schon den Tetrapack Robin Hood genannt, das ist kein offizieller psychologischer Fachbegriff, aber das ist sozusagen ein Phänomen, was mehrere psychologische Konzepte erklärt. Und da wollte ich mal so ein bisschen gucken, weil in der Medienpsychologie wird das natürlich schon, der Robin Hood-Effekt, irgendwie genutzt. Und das ist ein Begriff, der halt erklärt, dass man Sympathie hat oder irgendwie für moralisch ambivalente Figuren ist oder vielleicht auch Kriminelle. So, es gibt auch super viele Filme, die diese Arm versus Reich oder unten gegen oben Sache thematisieren. Ich habe mal aufgeschrieben, ich weiß nicht, was dir noch einfällt. Robin Hood selber natürlich. Dann habe ich Ocean's 11, Braveheart tatsächlich auch. Ist ja auch ein Auflehnen gegen einen Staat. Haus des Geldes.
Ja, voll.
Snowpiercer. Es ist egal. Ich habe 1000 Sachen gefunden. Les Miserables, Catch Me If You Can. Das ist ja auch so ein Hochstapler-Ding. The Great Gatsby ist auch ein Hochstapler. Immer Leonardo DiCaprio.
Ja,
aber auch sowas wie Slumdog Millionär, ne? Das ist ja auch jemand, der bei Wer wird Millionär, so wie Basti.
Aufsteigergeschichten.
Genau, die mögen wir. Und ich habe mal die Phänomene, die unter diesen Robin Hood-Effekt fallen, nochmal so aufgelistet, weil ich finde, da kann man viel über sich selber lernen. Also zum Beispiel gibt es das simple Gerechtigkeitsempfinden oder wie es heißt, Just World Belief. Also die Menschen wollen an eine gerechte Welt glauben. Und wenn jemand in irgendeiner Form ein unfaires System findet, das nimmt jeder anders wahr, was unfair ist, aber in unserem Fall wäre es ja jetzt ärmere Leute versus Superreiche, dann macht es für die Sinn, dass jemand aus diesem unfairen System irgendwie zurückschlägt, um sozusagen Gerechtigkeit wiederherzustellen. Und das hat wahrscheinlich oder haben die meisten Leute auf jeden Fall in sich gespeichert. Man möchte, dass das fair ist, dass auch die Verteilung von Geld fair ist. Die nächste Theorie ist auch wieder ein bisschen noch in puncto Gerechtigkeit, auf Englisch Equity Theory, und zwar heißt es da, wenn ein Gleichgewicht zerstört wird, also zum Beispiel die Reichen werden immer reicher und es gibt ärmere Leute und so weiter, dann unterstützen viele eine Umverteilung, selbst wenn die illegal ist. Macht für mich auch soweit Sinn.
Ja, irgendwie schon, ja.
Dann Sympathie mit dem Außenseiter, also Underdog-Bias. Die Menschen tendieren oft dazu, den Schwächeren oder den Außenseiter, und Rudi ist ja in dem Fall ein Außenseiter, weil er ja nicht super reich geboren ist, sondern
Boxkämpfe, Fußballvereine etc. Ne? Also wenn, genau, keine Ahnung, der SV Sandhausen Barcelona besiegt, dann freut man sich für SV Sandhausen.
Ja, voll, klar. Eben, ne? Und das ist halt auch so ein Ding, da glaube ich sehr stark dran. Das habe ich, glaube ich, auch stärker entwickelt als andere. Deswegen bin ich auch bei all diesen Filmen und Serien, die ich eben aufgezählt habe, ich will immer, dass die Underdogs gewinnen. Das ist einfach so mein Ding. Also ich weiß auch nicht.
Du bist ein Underdog-Pleaser.
Das letzte Phänomen, was noch dazu führt, dass wir wahrscheinlich oder viele wahrscheinlich mit Rudi sympathisieren, ist eine kognitive Dissonanz-Reaktion. Das heißt, ich habe ja gemerkt, ich sympathisiere mit Rudi. Erstmal so, als intuitives Gefühl, egal jetzt aus welchen Gründen. Und dann fängt mein Kopf natürlich an zu denken, wieso? Das ist ja eigentlich ein Krimineller, wie passt das zusammen? Und dann löst mein Gehirn für mich den Konflikt, indem es zum Beispiel sowas sagt wie, ja, aber das sind ja eh Reiche, der schadet denen ja eigentlich gar nicht, weißt du?
Ja, klar.
Und man entschuldigt das vor sich selber. Also es gibt dieses kognitive Dissonanzverhalten auch bei ganz vielen anderen Themen natürlich. Aber auch in dem Fall spielt das bei mir mit rein. Und tatsächlich ist das auch so. Ich habe gedacht, naja gut, aber ist ja kein wirklicher Schaden entstanden, ist ja nur ein finanzieller Schaden. So habe ich mir das auch selber schön geredet und war dann so, nee, also ist mein Tetrapack Robin Hood. Oder ich hatte auch überlegt, ihn Walter Wine zu nennen.
Walter, das ist richtig gut.
Walter Weil man mit White. Walter White in Breaking Bad ja auch sympathisiert.
Ist die gleiche Geschichte. Ich meine, ja. Du denkst, bei Walter White wird ja die Geschichte, das fand ich ganz mutig, dass sie bei Breaking Bad irgendwann auch die Geschichte erzählen von den Menschen, zumindest ansatzweise, die von diesen Drogen betroffen sind.
Ja.
Weißt du,
ja,
man sieht die ganze Zeit den coolen Chemielehrer, der dieses wahnsinnig gute Mess produziert, und dann sieht man aber auch mal kurz die Junkies, die daran zugrunde gehen. Das wird da nicht so stark in den Vordergrund gestellt, weil das würde Walter White unsympathisch machen, aber das ist ja auch eine klassische Underdog-Geschichte.
Ja klar. Ich habe hier auch gleich Bilder von unseren Opfern, bin mal gespannt, wie sehr du mit denen Mitleid hast. Aber gut. Jetzt kommt auch so ein bisschen der Knick, deswegen hatte ich dich das jetzt vorher gefragt, ob du mit Rudi sympathisierst, weil jetzt überspannt er so ein bisschen den Bogen, finde ich. Wir haben ja gehört, 34 Millionen Dollar hat er bekommen. Er kauft sich jetzt deshalb erstmal eine 8 Millionen Dollar Villa in Bel Air.
Natürlich.
Die er renoviert, aber er zieht nie so richtig ein. Er kauft sich ein Ferrari, ein Bentley, Kunst von Andy Warhol.
Chico Life, Chico.
Ja, es geht wirklich richtig ab, alles nur noch Protz. Ich habe hier Fotos von ihm, wo er mit seinen Bros abhängt, mit, vielleicht erkennst du sie schon selber.
Ist das Gary Oldman?
Ja, genau, Gary Oldman.
Gary Oldman?
Mhm.
Will Smith, Jackie Chan und, mein Gott, Lionel Richie?
Das weiß ich nicht, wo du Lionel Richie da
rechts
siehst.
Rechts oben ist, neben Jackie Chan ist.
Ja.
Hello.
Ja, das ist Lionel Richie, ja.
Is it me you're looking for?
Er hat viel machen lassen, aber das war ja mal,
Lionel
ja.
Lionel Richie ist jetzt 75 und immer noch stark am Stissel. Der geht jetzt wieder auf Tour, Lanxess Arena nächsten Monat.
Ah ja, guck mal.
Der bumst noch viel.
Schön.
Ja, absolut sicher.
Schön, dass ihr im guten Kontakt seid, du und Leine, und dass ihr euch da so austauscht. Ja, ne, aber du
also
siehst
er ist
jetzt,
in der High Society
jetzt ist er sozusagen angekommen, ne, und verkauft weiter Weine. Wir haben ja eben schon die Verknappungs, ja, wie soll ich sagen, Taktik von ihm erfahren, aber jetzt geht's weiter und wahrscheinlich oder beziehungsweise nachweislich geht es jetzt immer mehr auch in den Bereich der Mischungen.
Mischung.
Also ja, er hatte sicher wirklich einige echte seltene Flaschen, die er auch teilweise erstanden hat. Aber die Menge und die Seltenheit der Weine, die er anbot, hat dann schon irgendwann manchmal Leute stutzig gemacht, weil die sich natürlich gefragt haben, okay, ja, er ist was Besonderes, das wissen wir, aber so viel ist unrealistisch. Und deswegen passiert es dann auch, dass die ersten Leute richtig misstrauisch werden. Das waren natürlich oft Leute, die sich selber extrem gut mit Wein auskennen oder die selber sogar Wein verkaufen und ankaufen. Also nicht nur Käufer, sondern auch Händler. Und einer der ersten und wichtigsten war Bill Koch. Ich zeige ihn dir mal. Das ist ja dann eins der potenziellen Opfer. Bill und David Koch.
Ja, reiche, alte, weiße Männer, ne? Fasst es zusammen.
Ja, beides amerikanische Milliardäre. Also nicht nur Millionäre, sondern Milliardäre. Die sind halt, ne? Ich finde, das Foto schreit es auch, man sieht es, ich habe so viel Geld, ich weiß nicht, wohin damit. Ich kaufe mir jetzt einfach mal Wein im Wert von mehreren Millionen.
Sie sehen aus wie reiche alte Säcke, aber sie sehen jetzt nicht so Roberto Gaisini unangenehm reich aus, weißt du?
Ja.
Es gibt ja auch dieses Monaco-Reich, dieses so unangenehme, so mit langen weißen Haaren, Werner Mang-mäßig, wo du denkst, so, das sind so eher einfach reiche alte Säcke, so, ne? Die nichts anderes zu tun haben.
Die lächeln hier ja auch sehr, sehr freundlich, das muss man jetzt vielleicht auch mal sagen, mit sehr, sehr vielen, sehr, sehr weißen Zähnen, natürlich. Hier einer von den beiden hat zum Beispiel eine Sammlung von über 10.000 Weinflaschen und darunter angeblich, kam später raus, sind gefälscht, aber er hat es lange behauptet, Weine auch von Thomas Jefferson und so.
Die schmecken, das ist so ein altes Vorurteil, dass die Weine noch schmecken würden oder so. Also wenn die irgendwie so alt sind, auch Titanic hat man ja noch Weine gefunden.
Mhm.
Das ist dann nur noch Essig. Das hält sich nicht.
Aber teuer.
Teurer Essig.
Aber wichtig ist halt eben, dass Bill Koch, hier einer von den beiden, feststellt, dass viele, und zwar einige hunderte seiner teuersten Flaschen eben Fälschungen sind. Und viele davon hat er über Rudi Kölnjavan gekauft damals. Und er selber hat gesagt, das ist ein Schaden von mehreren Millionen Dollar, die ihm daraus entstanden ist. Er hat die teilweise ersteigert oder im Privatkontakt mit ihm gekauft. Und dann rastet er komplett aus. Ich meine, er hat auch das Geld, ne, für so einen richtigen Privatkrieg gegen Rudi. Der engagiert verschiedenste Ermittler, lässt andere Weinkenner seine Weine begutachten.
Wie hat
er das
denn rausgekriegt?
Experten, Anwälte. Das beginnt alles relativ gleichzeitig, dass verschiedene Leute
Zweifel haben.
Zweifel äußern, genau. Und er hat es sozusagen, sagt er zumindest von jemand anderem gehört, von Laurent Ponceau. Der wird dir ja sicher auch was sagen. Du bist ja offensichtlich in der Millionärswelt zu Hause.
Ja, ja, das sind alles.
Nein, das ist ein Winzer. Das ist ein sehr hoch angesehener Winzer aus der Burgundregion. Und die Familie macht schon lange Wein. Und der hat nämlich damals schon in so einem Auktionskatalog Weine von Rudi gesehen und hat gesehen, okay, die werden hier angeboten. Und dann hat er Weine seines eigenen Gutes gesehen, die es so aber gar nicht geben kann. Also die Jahrgänge stimmen nicht überein. So, sein Gut hat den Wein erst, sagen wir jetzt mal, ab 1934 produziert. Der Wein ist aber laut Rudi von 1929.
Also Rudi hat auch richtig mit Etiketten gefälscht und...
Wahrscheinlich, hier kommt das dann auf, ja. Aber offensichtlich nicht so sauber recherchiert, weil sonst kannst du nicht 5 Jahre, bevor der Wein überhaupt hergestellt wurde, das machen. Das
ist so clever.
Ja, und diese ganzen Sachen passieren relativ zeitgleich und deshalb kommen auch die beiden Kochbrüder drauf, die dann auch sagen, Mensch, wir haben doch auch Kram von dem hier im Keller. Und da die Polizei zu dem Zeitpunkt noch nicht so drin ist, so engagiert ist, die natürlich, tatsächlich glaube ich und finde es vielleicht auch ganz gut, dass die Polizei andere Sachen priorisiert. Also gerade, wir wissen alle, zu wenig Personal, große Probleme im Land. Deswegen hat er diese ganzen Privatermittler erstmal angestellt und kommt ihm dann Stück für Stück auf die Schliche. Und das, was gleichzeitig auch noch passiert, ist, dass eben der sogenannte Herr Ponceau eben zu dieser Auktion fliegt, wo der falsche Wein ausgeschlagen ist. Und dann ist auch wieder so geil, in die Auktion reinplatzt, wo Rudi gerade die Weine verkaufen will. So, er ist Franzose, ne? Um dein Französisch nachzumachen.
Incredible!
Genau. Arrêtez, c'est faux! Naja, er geht da dahin und sagt, Entschuldigung, das soll mein Wein sein. Und das sind auf jeden Fall Fälschungen. Ne? Das kann nicht sein. Und dann bittet er natürlich Rudi auch um ein Gespräch. Rudi sagt dann, er hätte den Wein von einem Lieferanten aus Jakarta. Sagt ihm auch einen Namen, sagt ihm auch Telefonnummern, 2 Stück sogar.
Und damit verpisst sich dann.
Gibt Ponceau sich zufrieden und sagt, okay, dann rufe ich da mal an bei dem Händler. Also den hat er scheinbar auch wieder eingewickelt im privaten Gespräch. Und hat gesagt, du, ich habe es in Jakarta gekauft, ich kann da gar nichts für. Naja, auf jeden Fall ruft er dann da an. Die eine Telefonnummer gehört einer Airline, die andere ist ein Faxgerät im Supermarkt. Und
ein guter Typ irgendwie, schon
ja,
clever.
Ja, und Ponceau stellt ja im Nachhinein auch fest, dass von diesen 81 Weinen, die bei der Aktion, die er gestört hat, versteigert wurden, wahrscheinlich nur ein einziger echt war.
Immerhin. Mhm. Einer.
Und damit geht er dann halt an
und
die
Rudi
Öffentlichkeit.
Und Rudi gibt dann Gas,
ne?
Oder der verpisst sich dann, oder?
Noch nicht, nee. Er ist noch da. Rudi ist noch guter Dinge, muss man wirklich sagen.
Ernsthaft? Wenn du Leuten schon Faxnummern aus dem Supermarkt gibst, dann bist du doch...
Ich denke mir
auch. Das
ist
spätestens der Moment, wo ich mir das Köfferchen packen würde und sagen würde, wo ist denn hier der nächste Flughafen?
Naja, er muss ja gemerkt haben, die Schlinge zieht sich immer weiter zu, ne? Weil es ist mittlerweile auch so, dass in Weinforen natürlich viel darüber berichtet wird. Viele Leute weisen dann auch auf falsche Etiketten, vermeintlich falsche Etiketten, auf ihren Flaschen hin. Es gibt irgendwie unverpassende Wachsverschlüsse, die sind ja immer oben eingewachst, die Flaschen, die überhaupt nicht stimmen und so. Und diese ganzen Sachen kommen jetzt dann auch endlich so beim FBI an, dass die sich denken, ah, da ist schon eine Menge zu holen. Da gucken wir jetzt mal ein bisschen genauer hin, aber so richtig dingfest können sie ihn halt eben noch nicht nehmen. Wir haben jetzt 2008. Wir haben ja schon gehört, seit 2003 ist Rudi so richtig in dem Weingame drin. Also läuft 5 Jahre jetzt schon sehr, sehr gut.
32 schon.
Ja, aber jetzt fängt das Ding halt, merkst du ja schon, merklich an zu korken, würde man beim Wein sagen.
Fängt an zu korken, so wie der Wein, den ich eben entkorkt habe.
Ja, ne, immer mehr Sammler, Weinexperten äußern immer mehr öffentliche Zweifel. Und deshalb, wie gesagt, ist das FBI jetzt auch alarmiert und nimmt jetzt auch das erste Mal ernsthafte und auch langfristigere Ermittlungen gegen Rudi auf. Da muss man aber sagen, die dauern tatsächlich einige Jahre. Also
Jahre?
Mhm. Ja, das zieht sich, ne? Es ist halt super schwierig bei Wein. Du musst dann natürlich nachweisen, dass das falsch ist. Das muss sehr belegbar sein und das ist schon ein schwieriges Business. Wie ein
gefälschtes Gemälde oder so, ne? Das ist schwieriger wahrscheinlich, weil ich meine, am Ende ist es...
Nein, ich kenne mich jetzt mit so Kunstfälschung nicht aus.
Ja, also... Bei Kunstfälschung kannst du halt nachweisen, das ist nicht von dem Künstler gemalt und das enthält nicht die das enthält nicht die Beispiele, ne? Mhm. Das Weiß wurde gemischt zu einer Zeit, als diese Weißfarbe noch nicht gab oder dieses Lösungsmittel oder die Leinwand ist zu einer Zeit bezogen worden, wo das Bild nachweislich bereits existiert hat, etc. Ne? Das sind so Sachen, wo man, glaube ich, bei der Kunstfälscherei es rausfinden kann. Aber bei sowas wie einem Wein ist schon schwierig. Wenn etwas dir verkauft wird als besonders hochwertig, dann ist das ja so eine Art Bias in deinem Kopf, dass du das dann auch so wahrnimmst.
Ja, klar, dann willst du, dass das wahr ist. Du willst, also klar, du willst dann natürlich auch, wenn du den Wein schon mit anderen verkostet. Ich meine, stell dir das mal bitte vor, du hast da schon mit deinen Freunden gesessen und ihr wart alle so, oh ja, das schmeckt man aber wirklich, ah, was für ein guter Wein. Der Angry Man's Club, weißt du? Oh ja, das ist ja wirklich ganz exquisit, das schmecke ich schon, ich rieche das schon im
die
Bouquet.
Steine, und dann, der Waldboden.
Mm. Und dann ist das einfach gar nichts. Das ist ja auch unangenehm, dann zuzugeben.
Ich kann dir jetzt auch nach einer Stunde noch nicht sagen, also ich habe jetzt noch ein paar Mal genippt, ich kann dir echt nichts sagen, was diesen Wein jetzt besser macht als jeden anderen Wein, den ich so, ich finde ihn ziemlich sauer, zum Beispiel jetzt hier unseren Wein.
Wie lange glaubst du, wir haben ja jetzt schon gesagt, Es dauert ein bisschen. Wir haben jetzt 2008. Wie viele Jahre glaubst du, nachdem...
2013. 5 Jahre. Die Mühlen sind langsam. Habe ich es getroffen?
Fast 2012.
Hm, okay.
Genau. Dann ist Rudi 36. Und ich hatte dir ja auch schon von seiner bescheidenen Bleibe in Bel Air, von seiner Villa erzählt. Die ist allerdings kaum bewohnt, weil seine eigentliche, ich nenne sie mal Fälscherkommandozentrale, war so ein ganz kleines, unscheinbares Haus in einer kleinen Stadt im County Los Angeles, in Arcadia heißt das, wo er mit seiner Mutter gelebt hat. Und irgendwann finden die vom FBI das raus und kriegen dann irgendwann genug Krams zusammen für eine Hausdurchsuchung. Da brauchst du ja auch erstmal einiges an Beweisen, Material, um das überhaupt zu ermöglichen. Du kannst ja nicht einfach zu jemand gehen und sagen, so, wir vermuten so ganz grob, also irgendwie sind sie auch unsympathisch und ihr Nachbar sagt, sie laufen manchmal nackt rum, deswegen dürfen wir jetzt mal gucken, sondern du brauchst ja wirklich viele Dinge, um eine Hausdurchsuchung tatsächlich zu gerechtfertigen. Irgendwann haben sie es dann.
Dann treffen sie ihn, wie er gerade einen Eimer Sangria umfüllt. Das wäre so lustig, weißt du, mit so einem 5-Liter, mit so einem 5-Liter Kanister Sangria.
Im Grunde nicht so weit weg. Also sie finden wirklich eine komplette, professionell eingerichtete Weinfälscherwerkstatt im gesamten Haus. Also das ist ein einziges Labor des Betrugs, dieses Haus. Erkennt man auch daran, dass das komplett runtergekühlt ist auf so Kühlschranktemperatur. Also das ganze Haus.
Das ganze Haus.
Weil da überall alles lagert.
Und seine Mutter lebt da auch noch? Ich meine, er hat Oma geschockfrostet oder?
Ja.
Zieh dir mal ein Jäckchen an. Ja. Mutti, zieh dir mal ein Jäckchen an. Wir müssen dir den Weißwein auf 7 Grad bringen.
Ja, die haben wohl noch so ein, ich will nicht sagen, ein Schuppen. Es war schon noch ein hochwertigeres Ding, was daneben ist, was wahrscheinlich eigentlich für Bedienstete ist, wo dann nicht so arschkalt war, aber ja. Ganze Haus kühl, weil klar, du musst die Materialien lagern, die wahrscheinlich auch nicht so warm werden dürfen und so. Ne? Weine, also. Ist auch geil, ne? Du bist eigentlich Multimillionär, aber du lebst einfach in so einer Gefriertruhe mit deiner Mutter. Naja, ich zeig dir mal, was sie alles konfiszieren. Kleiner Eindruck, wenn ihr, wie gesagt, euch das auch mal angucken wollt, findet ihr alle auf friendsincrime-official unsere Fotos.
Friendsincrime-official.
Hier siehst
official.
Du mal so, was sie so konfiszieren. Also hier sind zum Beispiel Materialien. Ich werde einfach mal währenddessen schon mal vorlesen. Also sie finden 1000 leere Originalflaschen tatsächlich. Also es sind Originalflaschen von teuren Weinen. Und jetzt kommt der Gag. Die hat sich Rudi immer schicken lassen, wenn er zum Beispiel mit seinem Angry Man's Club im Restaurant war, hat er sich danach immer vom Restaurant die Originalflasche schicken lassen, weil er sagt, als Andenken, weil wir hier so einen schönen Abend hatten. Und das war eigentlich aber nur sein Rohmaterial. Die entdecken Spezialwerkzeuge wie, wir haben ja eben gesehen, wie du die Flasche mit dem Korkenzieher geöffnet hast, das wäre natürlich nicht so gut. Es gibt Spezialwerkzeuge, die die Flaschen unauffällig entkorken können. Es gibt Werkzeuge, um die Korken wieder reinzudrücken, um die nicht zu schädigen. Es gibt Drucker, es gibt Scanner, es gibt ganz viele verschiedene Papiersorten, Klebstoffe in Industriemengen, um die Etiketten perfekt zu fälschen. Ja, dann natürlich, wir haben schon gehört, alte, neue Korken. Es gibt aber auch Stempel, die er hat anfertigen lassen, um die Logos der Weingüter zu prägen. Es gibt verschiedenfarbiges Wachs, um die Flaschen oben zu versiegeln. Es gibt Folien für die Kapseln über den Korken. Alles Mögliche und alles ist wirklich wohl akribisch sortiert. Einige der konfiszierten Dinge habe ich dir hier schon gezeigt. Und natürlich hat Rudi auch detaillierte Notizbücher und Listen. So sein privates Rezeptbuch, klar, weil das ist ja wahnsinnig anspruchsvoll.
Ja gut, klar, ne? Der muss ja genau wissen, was er da reingefüllt hat und so.
Ja, ne? Ja. Da stand halt genau drin,
ja,
ne?
Schon eine gewisse, das ist ja ähnlich wie auch bei dem Geldfälscher, den wir hatten, oder auch bei Kunstfälschern. Das ist ja auch Kujau zum Beispiel, der die Hitler-Tagebücher gefälscht hat. Auf der einen Seite ist natürlich ein unendlicher Beschiss. Mhm. Auf der anderen Seite war dieser Mann in der Lage, 40 Tagebücher in der Handschrift, in der originalen Handschrift von Adolf Hitler zu schreiben. Also zu jeder Fälscherei gehört ja auch immer eine große Expertise dazu. Das kannst du ja nicht. Wenn wir beide jetzt hier versuchen würden, Picasso zu fälschen, ja, herzlichen Glückwunsch, das würde ja mein Hund erkennen, dass das nicht Picasso ist. Und auch bei der Sache ist halt eine gewisse Fähigkeit vorhanden, offensichtlich.
Auf jeden Fall. Also natürlich ist das, wenn du verhaftet wirst, eher ungünstig, wenn sie das alles finden. Also ich stelle mir das auch so geil vor, dieses Rezept. Dann steht da irgendwie ein Drittel, keine Ahnung, von dem Aldi Sangria. Zwei Drittel davon, Spritzer Zitrone. Und dann hast du ein Motorrotschild, Leckerchen. Also ich finde es krass.
Wenn ich eher gewesen wäre, hätte ich gesagt, das war alles meine Mutter. Und dann so
die arme.
So eine chinesische Mom im Hintergrund.
Die arme Frau. Naja, aber es ist genau wie du sagst. Ich finde auch, wenn jemand in der Lage ist, einen Geschmack, Geruch, alles was dazugehört, von einer Sache mit anderen Dingen so exakt zu kopieren, das ist schon krass, ne? Also man nennt das mittlerweile auch das sogenannte Blending.
Ja, klar.
Was besser klingt als Bescheißen. Und der hat wirklich dann nachweislich so ganz günstige, jüngere kalifornische oder französische Weine sozusagen als Basis genommen. Und dann hat er immer wieder abgeschmeckt, ne? Ganz fein. Was brauchst du jetzt noch? Andere Weine dazu gemischt, experimentiert, probiert, so Trial and Error, ne, das Glas weg, ich mach nochmal. Bis er wirklich im letzten Detail diesen Geschmack und den Charakter der sehr seltenen und teuren Originalweine, die er dann auch noch kennen muss, imitiert hatte. Und ich finde das schon krass.
Ach so, er hat also nicht einfach Pisse abgefüllt, sondern er hat schon versucht, sich dem anzunähern. Also er hat sich nicht drauf verlassen im Sinne von, ich nehme jetzt meinen Billow-Wein, fülle den in eine teure Flasche und verhökere das.
Nein, er hat wirklich versucht, die Geschmäcker 100, also den Geschmack des Ursprungsweins, den du ja dann kennen musst,
ja, das ist
auch wirklich
einfach
nachzupanschen. Also deswegen
ich hätte gar nicht gedacht, dass es überhaupt geht, das nachzupanschen. Aber wahrscheinlich, wenn du genug Expertise hast, beachtlich, ne?
Nee, er hat das sehr exakt gemacht. Also in seiner Küche haben die auch natürlich Dutzende offene Weinflaschen gefunden. Natürlich waren manche von den Weinflaschen schon mehrere hundert Dollar wert. Klar, gab's auch. Dass er auch mal eine teurere Basis hatte. Wenn du die für 10.000 verkaufst, ist aber eine 80-Euro-Flasche.
Dann hast du sie wieder
drin, ne? Ist, ich sag mal, ist vor Schmerz. Also kannst du verschmerzen, so.
Ist ja auch irgendwie, also hat er ein Alkoholproblem entwickelt oder sowas? Weil ich meine, er hat ja schon ordentlich was reingeprückelt in der Zeit, ne?
Nee, wissentlich nicht.
Okay.
Nee, aber also wie gesagt, einige 100 Dollar Weine wurden gefunden, aber die meisten waren wirklich so 20-Dollar-Dinger aus dem Supermarkt, ne? Und dann eben diese Farb- und Aromapalette dazu. Alles akribisch notiert, deswegen war das eigentlich alles sehr
exakt. Gab dann aber
auch
nicht mehr viel zu diskutieren danach, ne? Nee. Mit der Polizei.
Nee, Anklage war natürlich auf millionenschweren Betrug. Und dann geht's vor Gericht. Und Rudi hat verschiedene Verteidigungsstrategien gehabt mit seinem Anwalt. Die erste ist, er hat die Flaschen ja nur rekonditioniert. Also wenn jetzt mal ein Etikett nicht so gut aussah, dann hat er halt ein neues Schickes draufgeklebt, um den Wein
von ihm
präsentieren zu können. Ist er nicht mit durchgekommen. Dann hat er gesagt, okay, das war anders. Das Mischen von Weinen sei ja gar nicht per se illegal. Das ist ein bisschen wie bei Parfüm-Dupes. Du darfst dich davon inspirieren lassen. Das war dann Rudis zweiter Erklärungsversuch. Wenn das Ergebnis gut schmeckt, ne, und dem Original ähnelt, wo ist das Problem? Hat auch nicht geklappt. Strategie Nummer 3 ist, und das dürfte jetzt für dich ja als studierter Psychologe interessant sein, Rudi sei ja nur ein unsicherer junger Mann gewesen, der einfach in diesen exklusiven Kreisen der superreichen Freunde akzeptiert werden wollte.
Das war so ein Akzeptanzding, ja?
Sagen Sie, glaubst du, dass das eine tatsächliche Motivation sein kann?
Nee, also zu einem gewissen Maße hat Akzeptanz natürlich bei Betrug auch immer irgendwas damit zu tun. Man möchte zu einem Kreis gehören, zu dem man sonst nicht gehören würde, ne? Reichtum erzeugen etc. Aber in dem Fall, glaube ich, ist es ganz eindeutig finanziell motiviert gewesen, oder? Also, man will es nicht rausfinden, weil
genau
er dazu nichts gesagt hat.
Er sagt es nicht, ja. Strategie Nummer 4 ist dann tatsächlich noch zum Schluss, die ganze Operation, also alles, was er dort gemacht hat, was in diesem Haus war, kann ja nicht das Werk eines einzigen Mannes gewesen sein, sondern es braucht einen riesigen Fälscherring. Rudi sei nur ein kleines Rädchen im Getriebe gewesen. Dahinter steckt, wir haben ja eben aus Spaß immer gesagt, die Mutter, na das nicht, aber seine Familie in Indonesien. Und jetzt muss man sagen, die Anklage konnte zumindest nachweisen, dass Rudi auch viel von seinem Geld an seine Brüder und die Familie in Asien überwiesen hat.
Okay.
Also er hat denen auch was zurückgegeben. Also
es gab eine Begründung dafür, dass das so sein könnte.
Könnte, ja. Aber ob der jetzt der Kopf der Bande war, nur ein ausführender Sommelier, das kannst du dann halt final nie klären. Ich finde,
ausführender Sommelier ist eine schöne Beschreibung für einen Betrüger. Der ausführende Sommelier.
Ja, also das ist von mir gewählt, ne? Mhm. So, aber ja. Im Dezember 2013 fällt das Urteil. Was glaubst du, bekommt er?
Gibt es eine Gesamtsumme, wie viel das, weiß man nicht, wie viel insgesamt draufgegangen ist, ne? 34 Millionen beim ersten Mal, also er wird ja wahrscheinlich in 100 Millionen Dollar Bereich oder so geraten sein. Ich sage...
Ist immer schwer zu spezifizieren, natürlich auch für so ein Gericht, ne? Aber
12
ja.
Jahre.
Hm? Also es sind 10 Jahre Gefängnis für Dr. Conti, also er ist schuldig in allen Anklagepunkten des mehrfachen Betrugs. Und zusätzlich zu den 10 Jahren muss er aber auch noch Entschädigung zahlen an die betrogenen Opfer. 28,4 Millionen Dollar Entschädigung. Ouch. Und dazu kommen dann noch 20 Millionen Dollar Strafzahlung an den Staat. Also sind wir bei fast 50 Millionen.
Da bleibt man noch lieber im Knast und wartet, ne?
Ja, also immerhin kann Rudi jetzt sagen, er war die erste Person, die den USA für Weinfälschung in dem Ausmaß verurteilt wurde. Also das gab es vorher noch nie.
50 Millionen Schulden. Mhm. Das ist... Ich weiß nicht, wie es in den USA ist. In Deutschland würde man wahrscheinlich einfach Privatinsolvenz erklären und wäre raus. Aber das ist schon 10 Jahre, ja. Also es ist halt kein Gewaltverbrechen und die Opfer sind auch nicht, also da ist niemand in Suizid getrieben worden. Am Ende ist es ein Geldschaden. Ne?
Ja.
Ein schlimmer Geldschaden, der Leuten sehr wehgetan hat. Aber viel mehr würde ich dafür dann auch nicht geben. In Relation zu einem Verbrechen, wo es wirklich physische Opfer gibt.
Das Ding ist, die haben ja in seinem Haus, als sie da die Durchsuchung hatten, ganz viel Wein beschlagnahmt. Und da waren ja einige, habe ich ja eben schon gesagt, Weinflaschen bei, die echt waren und etwas wertvoller. Die wurden dann auch noch versteigert und sind auch noch als Entschädigungssumme den Opfern zugeflossen. Rudi hat von seinen 10 Jahren Haft tatsächlich 7 Jahre abgesessen und ist dann im November 2020 wegen guter Führung und wegen Anrechnung der U-Haft vorzeitig entlassen worden.
Hat jetzt eine Weinbar in Berlin-Köpenick.
Fast.
Wie, man weiß, was aus ihm geworden ist?
Mhm. Ja, also er wurde natürlich erstmal, weil er ja noch nie ein gültiges Visum hatte, schon von Anfang an nicht, genau, nach Indonesien abgeschoben. Aber jetzt unser Rudi, als er abgeschoben wurde, hat er auf eigene Kosten ein Upgrade in die First Class erstmal gebucht. Ja, sicher.
Ja, ja,
sicher.
Wer wird nicht erste Klasse abgeschoben werden, ist doch noch viel schöner.
Ja, es ist...
Hat er sich erstmal eine Flasche Wein kommen lassen?
Wahrscheinlich. Ich sehe ihn da, ich sehe ihn wirklich, weil es gibt auch eine Doku darüber, die heißt Sour Grapes. Die kann man gerade aktuell in Deutschland nirgendwo frei gucken. Die müsste man irgendwie mal schauen, ob man die kaufen kann. Aber in dieser Doku und auch Berichten aus dem Jahr 2023 zufolge ist Rudi jetzt nicht nur zurück in Indonesien, sondern er ist auch wieder im Weingeschäft aktiv. He's back.
He's back.
Hast du als du im Gefängnis gearbeitet hast, in der JVA, waren da auch Leute, die wegen Betruges saßen oder waren das mehr andere Delikte?
Weil, waren größtenteils Gewaltverbrecher,
okay,
ja.
Okay, weil ich stelle mir, das wird ja auch immer wieder gesagt, solche Betrüger, Hochstapler und so, extrem charismatisch vor tatsächlich.
Sind sie auch. Also ein paar habe ich getroffen schon. Du musst ein gewisses Charisma haben, wenn du Menschen für dich vereinnahmst. Und anders geht's halt nicht im Betrugsbereich. Also du musst ja irgendwie Leuten glauben machen, dass du was bist, was du nicht bist. Und das kann man nur, wenn man diese Fähigkeit hat. So. Und ich glaube, dass... Mir fällt jetzt kein direktes Beispiel mehr ein für jemanden, den ich getroffen habe.
Naja, auf jeden Fall, ich finde es irgendwie ein schönes Ende, dass Rudi jetzt, und das ist wirklich so, im Auftrag
Aber der ist doch weltbekannt geworden über die Nummer, also dem glaubt doch keiner mehr.
Pass auf. Also ich finde es wirklich gut. Es ist für mich ist es ein bisschen so ein Happy End und deswegen wirkt es auch für mich wie eine Serie. Jetzt ist Rudi halt unterwegs und wird von so superreichen Sammlern einfach bezahlt dafür, dass er extrem seltene und nicht mehr existierende Weine rekonstruiert. Also die Leute wissen, die ihn jetzt engagieren, dass es nicht das Original ist, aber sie wollen einen Wein, der eben so schmeckt wie ein legendärer verschollener Jahrgang von Also sie wissen, den Wein gibt es nicht mehr.
Er bastelt jetzt Weine zusammen. Oder?
Genau, sie wollen aber genau diesen Geschmack und sagen, das wollen wir nochmal erleben. Und Rudi mischt den dann zusammen, basierend auf historischen Beschreibungen, seinen feinen Gaumen. Ich weiß nicht, ob er seine Notizen noch irgendwo mal gedoppelt hat und so. Und dann kann er dir quasi einen Wein jetzt sozusagen als Gefühl mischen, den es nicht mehr gibt. Und damit verdient er jetzt sein Geld. Und das ist ja eigentlich komplett skurril, finde ich.
Das ist auf jeden Fall hart skurril. Aber das ist die gleiche Geschichte wie bei ganz vielen anderen Betrügern. Kim.com, ne, der die Internetblase damals ausgenutzt hat, der hat danach auch für die Regierung gearbeitet, oder vorher glaube ich sogar schon für die Regierung. Das war ein Hacker, der in Neuseeland lebt, deutschstämmiger Hacker, Kim Schmitz. Der war halt sehr gut darin, Computermanipulationen zu betreiben und hat dann nachher für den Bundesnachrichtendienst oder so halt Computermanipulationen aufgedeckt. Frank Abagnale, ich weiß nicht, wie man ausspricht, der Catch Me If You Can Mensch, hat nachher fürs FBI gearbeitet, weil der halt in der Lage war, Fälschungen schneller zu erkennen als jedes Computerprogramm.
Ja.
Weil er halt damit vertraut war.
Das ist krass.
Das ist ja das Interessante, dass diese Fähigkeit, die du da entwickelt hast, am Ende sowas wie so eine Superkraft ist, die du auch für was Gutes einsetzen kannst.
Ja, und dafür hatten wir früher Wetten, dass.
Dafür hatten wir, genau. Wir
da
haben bei
konntest
uns
du früher zu Tommy gehen, die ans Knie fassen lassen und sagen, das ist der und der Wein.
Und
das geht heute nicht mehr.
Ja, das geht nicht mehr. Wetten, dass das weg ist, ist wirklich traurig. Das können die jungen Menschen, die uns gerade zuhören, nicht verstehen.
Ja.
Aber ich würde gerne nochmal mit Erdnussflipsen unter so einer Chip-and-Chap-Decke vor meinem Fernseher, VHS-Fernseher oder vor meinem Röhrenfernseher sitzen und die Baggerwette anmoderiert sehen. Das wäre echt schön.
Ja, und da braucht man dann, weil das so schön war, braucht man da auch nicht mal einen guten Rotwein zu.
Nee, deswegen trinken wir jetzt auch einen billigen. Du hast auch einen billigen mitgebracht.
Genau. Nächstes Mal bei Friends und Crime bringt Basti uns wieder einen Fall mit. Willst du schon was verraten? Wo nimmst du uns mit hin, kleine Maus?
Ich habe das Gefühl, dass bei mir immer die Fälle ein bisschen böser sind als bei dir. Also bei dir sind die lustigen Fälle, bei mir sind immer die Fälle, wo man
uiuiui.
Ey, nächstes Mal geht's auf Tauchtrip ins Great Barrier Reef.
Oh, geil.
Ich bin ja Taucher.
Ja, wir tauchen beide.
Hast du Nitrox? Tauchst du Nitrox? Das ist immer so ein Ding, wo man so, tauchst du Nitrox? Wir sind beide Taucher, das heißt, wir können zumindest beide aus der Perspektive berichten, wie horrormäßig das ist, was dort passiert ist für die betreffende Person. Und der Fall wird sehr spannend sein und am Ende ist jemand verstorben.
Um Jottes Willen.
Um Jottes Willen.
Das hört ihr also nächste Woche, liebe Fickies. Basti und ich würden jetzt nochmal, ich würde jetzt zwei neue Gläser nehmen, wenn das für dich
Ach,
okay ist.
Ach, wir können
ist.
Das doch mischen.
Nein, wir mischen so wie Rudi. Einen teuren Wein, einen billigen Wein, gibt eine gute Fälschung.
Du hast
Fälschung.
Nichts mehr davon getrunken übrigens, ne?
Ich hab doch auch, ich hab doch Histaminintoleranz. Ich krieg doch da immer.
Hast du?
Ja, da krieg ich rote Pusteln hier und so. Das ist dann noch weniger ansehlich als du. Ich geb dir jetzt einen der Weine zuerst. Und dann trinkst du die nacheinander und dann, ja hier bitte, Vorsicht, hast du in der Hand. Und dann sagst du jetzt, welcher du glaubst, welcher der teure Wein ist.
Das ist der teure.
Ist richtig, ja, ist richtig.
Aber schmeckt, also ist nicht viel dazwischen. Also beide Gläser riechen nach Furz, aber beide schmecken auch mittelgut.
Die Gläser riechen nach Furz, weil Basti uns einfach ekelhafte Gläser
die
hier hingestellt
hat. Die habe ich ausgespült, das hätten wir nehmen sollen. Mach mir da nochmal den Pillow-Wein rein, bitte. Jetzt mal ohne Furzgeruch. Warum riechen denn meine Gläser nach Furz? Das ist ja ganz eklig.
Das ist ja ekelhaft.
Das ist aber nur Papier gewesen. Die waren in Papier eingerollt. Okay, okay. Also von der Farbe her.
Das ist komplett gleich tatsächlich.
Finde ich den.
Naja, wahrscheinlich, wenn du Ahnung hättest und den ins Licht halten würdest.
Ach, das kann mir doch keiner erzählen, dass du da einen Unterschied siehst. Ja, komm. Auch wie das am Glas klebt oder so. Das ist doch Quatsch.
Doch, doch. Der eine hinterlässt so Schlieren am Glas. Guck mal. Oder es ist wieder, weil dein Glas nicht sauber ist.
Ich finde den leckerer. Mag den mehr.
Also für alle, Basti findet den 3-Euro-Wein besser.
Finde ich besser, ja.
Das spricht für ihn. Ja, also wir hatten am Anfang schon gesagt, wir haben keine Ahnung von Wein. Es ist
das
tatsächlich
haben wir hiermit
so,
auch bewiesen.
Genau, dass wir so wenig Ahnung von Wein haben, dass Basti und ich tatsächlich, ich kann gar keinen Unterschied schmecken. Ich habe auch die Nase zu, ich glaube aber nicht, dass daran liegt, dass Basti sagt, nein, ich und mein Tetrapack. Nimm's doch bitte in den Arm fürs Schlussbild.
Tempranillo, dafür stehe ich mit meinem Namen.
Tavernello.
Vielleicht werde ich das Tavernello, vielleicht werde ich das neue Werbegesicht.
Ghislain Cohut.
Ich finde das Geilste, dass sie unten drauf gedruckt haben, die Nummer 1 in Italien. Also ich habe wirklich keine Ahnung von Wein, aber ich bin mir relativ sicher, dass dieser Tetrapack Wein vom Aldi nicht die Nummer 1 in Italien ist.
In diesem Sinne verabschiedet sich euer True Crime Podcast Nummer 1 in Deutschland.
Vanello Rosso.
Friends in Crime, und wir sagen tschüss, bis nächste Woche. Prost.
Prösterchen. Tschüss, bis nächste Woche.
Das war Friends in Crime für diese Woche.
Wenn du direkt weiterhören und die neueste Folge immer sofort hören möchtest, lad dir jetzt die Podimo-App kostenfrei runter.
Es ist keine Registrierung oder Bezahlung notwendig. Die neuen Folgen erscheinen dort immer 4 Wochen, bevor sie überall sonst erscheinen, im kostenlosen Bereich der App.
Diese Infos findet ihr auch in den Shownotes.